AMS. Und jetzt? Wie es nach der coolsten Medienhochschule Hamburgs weitergeht, erfahrt ihr hier im Podcast HMS. Und jetzt viel Spaß.
Wie produziert man einen Spielfilm und trifft die richtigen Entscheidungen, um Kreatives und Geschäftliches miteinander verbinden zu können? Dieser Frage widmen wir uns heute mit unseren Gästen Linus Günther, der 2017 sein MBA an der HMS erfolgreich abgeschlossen hat, und Lukas Natrat, Absolvent des Filmstudiengangs im Bereich Regie 2018. Wie sie ihr gemeinsames Spielfilmprojekt Letzter Abend realisierten, was sie auf dem Weg dahin dazulernten und wie ihnen das Studium an der HMS dabei geholfen hat, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Mein Name ist Paul Neuhausen und damit herzlich willkommen zum Podcast der Hamburg Media School HMS und jetzt. Linus und Lukas, schön, dass ihr mich heute hier bei der Filmfabrik in Hamburg willkommen heißt für unsere Podcastaufnahme für die HMS.
Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Jo, es freut mich auch sehr, heute mit euch ein bisschen quatschen zu können. Und bevor wir jetzt auf eure jetzige und zukünftige Arbeit hier vor Ort sowie darauf zu sprechen kommen, wie ihr beide euch eigentlich gefunden habt, würde ich erst noch mal kurz auf eure persönliche Geschichte eingehen wollen, da die euch heute hierher gebracht hat, und ihr könnt sonst gern noch ergänzen. Genau, Lukas, du, für dich war Film schon vor der HMS immer ein Thema. Du hast seit deiner Kindheit eigene Filme gedreht und warst Darsteller bei deutschen Fernsehproduktionen. Im Bachelor der Amerikanistik an der LMU hattest du ein Auslandssemester im Bereich Schauspiel an der London Academy of Music and Dramatic Art, also der LAMDA, absolviert. Und im Filmstudiengang im Bereich Regie bist du dann vollständig in die gestalterische Richtung gegangen und bist in dieser Form bis heute als Regisseur und Screenwriter tätig. Und du, Linus, dich zog es im Bachelor an die Filmuniversität Babelsberg, wo du Erfahrungen im Bereich Regie und Drehbuchschreiben gesammelt hast. Und dann bist du, nach meinem Wissen aus vorherigen Gesprächen, an die HMS in den Medienmanagement-Studiengang gegangen, um dich breiter aufzustellen und nicht nur vom Erfolg in der Filmbranche abhängig zu sein. Die Filmwelt hat dich aber nie komplett losgelassen, sodass du nun als Inhaber deiner eigenen Filmproduktionsfirma Klinkerfilm, gerne in Kollaboration mit Lukas, den Fokus auf das Schaffen von Filmprojekten gelegt hast. Stimmt das erstmal soweit?
Ja.
Ja.
Perfekt. Dann wäre meine erste Frage an euch beide: Erinnert ihr euch an einen prägenden Moment bzw. ein filmisches Werk, das euch emotional so getroffen oder inspiriert hat, dass ihr wusstet, das will ich selbst mal machen, auch wenn es ein fordernder Beruf ist? Gern zuerst Lukas, dein Liebes.
Ja, viele. Viele, wie Linus weiß, viele filmische Erlebnisse. Ich versuche es jetzt mal zu begrenzen. Also, ich würde sagen, so der erste Film, der mir gerade einfällt aus meiner Kindheit, ist Ocean's 11. Da war ich 10 oder sowas oder 9, wie ich den im Kino gesehen habe. Und ich war einfach so geflasht und fand es so cool. Und habe dann so einen Film gemacht mit meinen Cousins und meinen Schwestern. Der hieß Gangster Kids. Und den habe ich über 4 Jahre, es geht so um so eben so Kinder, die so einbrechen und so, und das ist voll cool.
Prequel.
Ja, genau. Und der war inspiriert von Ocean's 11 und von dem Hitchcock-Film To Catch a Thief. Und ja, ich war einfach so ein kleiner Cineast schon immer und war total filmobsessiv, seit ich denken kann. Und Steven Soderbergh, muss ich sagen, ist dann auch ein Regisseur, der ja Ocean's 11 gemacht hat, der so eine krasse Bandbreite und Vielseitigkeit hat, und den finde ich einfach total spannend, wie er so wechselt zwischen totalem Independent-Kino und Hollywood-Blockbustern. Und sein erster Film, den habe ich dann erst nach der Filmhochschule sogar gesehen, sein Debütfilm, mit dem er schon die Goldene Palme gewonnen hat, war Sex, Lies and Videotape. Und das ist so ein großartiger Film, und der war sicher auch eine der Inspirationen für Letzter Abend, mein Debütfilm. Und ich würde sagen, dann so ein Film, der mich sehr geprägt hat, den ich auf der Filmhochschule gesehen habe, ist von John Cassavetes, A Woman Under the Influence mit Gina Rowlands. Das ist so ein Film aus den 70er Jahren, amerikanisches Independent-Kino, und der hat mich einfach total umgehauen, weil ich dachte, wow, das darf man. Also als ich das gesehen habe, war ich so inspiriert und dachte, das ist erlaubt. Also man kann einfach eine Szene zeigen, 10 Minuten an einem Esstisch, wo es nur um vermeintlich oberflächlichen Smalltalk geht, aber ganz viele ganz abgründige zwischenmenschliche Dinge darunter verhandelt werden und so viele Verletzungen und Sehnsüchte dabei zu sehen sind. Also es geht um eine Frau, die am Rande eines Nervenzusammenbruchs ist, und das einen ganzen Film, und das ist einfach fantastisch gespielt, und John Cassavetes ist sicher ein ganz großes Vorbild.
Super spannend. Also ich glaube, das können viele auch nachvollziehen mit diesem Übergang von irgendwie dem Blockbuster-Film Ocean's 11 und so, ah, dann waren sie die Polizisten zu irgendwie diesem ganz runtergebrochenen, irgendwie wie auch, keine Ahnung, Thomas Winterberg oder so, mit diesen ganz menschlichen Momenten dann. Und genau, Linus, wie sieht's da bei dir aus?
Ja, jetzt hat der Cineast natürlich vorgelegt.
Ja, sorry,
auf jeden Fall. Ja, genau. Also ich würde sagen, in so Kindheits-Jugendjahren war ich ein riesiger Fan der Truman Show. Das war, glaube ich, so mein erster richtiger Film, wo ich jetzt abgesehen von irgendwelchen Kinderfilmen so wirklich komplett geflasht war, weil ich auch, ich weiß gar nicht, wann ich ihn geguckt habe, aber auf jeden Fall habe ich es halt überhaupt nicht gecheckt. Also ich wusste überhaupt nicht, worum es geht und habe überhaupt nicht gecheckt, dass das irgendwie eine Fernsehshow ist und so. Also ich war quasi wie Truman und habe das so mit ihm zusammen rausgefunden und es war einfach mega geil. Ich fand es super, super spannend. Und dann bin ich tatsächlich, also mir wurde Fernsehen sehen eigentlich immer früher verboten. Ich durfte immer nur Pfefferkörner gucken.
Ich durfte nur Wochenends schauen.
Ah, nee, Wochenends war komplett verboten. Ah, okay. Nee, Mittwochabend Pfefferkörner, das war so das Höchste der Gefühle. Okay. Aber wir sind manchmal halt ins Kino gegangen und da eigentlich vor allem in deutsche Filme. Und da erinnere ich am meisten, die fetten Jahre sind vorbei und ein Freund von mir. Ein Freund von mir, von Sebastian Schipper, finde ich bis heute einen super, super schönen Film, weil es so tragikomisch ist und so persönlich. Und ich habe danach diese ganzen Regiekommentare, keine Ahnung was, mir angeschaut. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen so der Moment, wo ich irgendwie dachte, ah ja, vielleicht kann man das ja sogar beruflich machen, weil ich halt diese ganzen Behind-the-Scenes und so auf der DVD dann geguckt habe und auch 100 Mal geguckt habe. Und ich das auch so spannend fand, weil ich das eigentlich so, das war so eine Nicht-Geschichte, fand ich so ein bisschen. Das ist so eine Geschichte, die gar nicht so viel erzählt, eben nicht äußerlich, genau. Und trotzdem so vollständig ist, weil es eben innerlich sozusagen dann so viel erzählt. Das fand ich ganz, ganz toll. Und dann, naja, und dann habe ich ehrlich gesagt an der Filmuni bei Michael Wedel, hieß der Prof, glaube ich, Shoutout, habe ich ein Seminar über Terrence Malick besucht. Und da habe ich, glaube ich, so zum ersten Mal so richtig verstanden, wie viel Kunst sozusagen hinter so einem Film ist und wie viel, ich habe eben nicht die Cinema und alle möglichen Sachen abonniert gehabt, so wie Lukas, so, sondern wie viele Gedanken man sich um dieses Produkt Film machen kann.
Genau, meine nächste Frage an euch wäre, was wäre bei euch der Point of No Return, in die Filmwelt einzusteigen? Und wie ist es euch bei euch am Ende spezifisch, die HMS, der Schritt im Master geworden? Beziehungsweise bei dir, Linus, dachtest du, dass du den Weg spezifisch zurück in die Filmwelt gehen würdest, als du im Digital- und Medienmanagement angefangen hast an der HMS?
Nee, es war so ein bisschen so, dass ich eigentlich immer wusste, wenn ich Film machen möchte, dann möchte ich aber irgendwie die eigenen Filme machen und nicht jetzt irgendwie für irgendwelche großen Filmproduktionsfirmen irgendwelche Vorabendserien oder so. Und davon wurde mir ehrlich gesagt einfach überall ziemlich viel auch abgeraten. Also, oder alle haben so dieses düstere Bild vom Independent Filme machen gezeichnet, auch an der Filmuni schon. Und dann hatten wir weil ich ja nicht Filmproduktion oder so studiert habe an der Filmuni, hatten wir dann so ein paar andere Seminare, die sozusagen insgesamt so ein bisschen mehr auf digitale Medien gingen. Und dann dachte ich, okay, dann versuche ich irgendwie das nochmal da. Und dann habe ich in den Seminaren schon immer gemerkt bei der HMS, dass es mich dann immer, wenn es um Film ging, doch wieder viel mehr angefixt hat als bei allem anderen. Und dann war der entscheidende Punkt mein Praktikum zwischen dem ersten und zweiten Jahr, das ich in Tel Aviv gemacht habe und bei dem ich dann Titus Kreinberg kennengelernt habe. Und mit dem, der ist auch immer noch Partner in der Firma, also hat noch einen kleinen Anteil. Und der hat dann gesagt, ich habe gerade Klinkerfilm gegründet in Hamburg. Willst du das nicht machen? So, willst du das nicht mit Leben füllen? Ich wäre so ein bisschen im Hintergrund dein Mentor, würde dir Leute vorstellen, würde dir auch so das erste Projekt mal so rüberwerfen. Das war eine palästinensische Koproduktion, Wajib. Und das war so mein Eintrittspunkt, wo ich dachte, okay, jetzt wäre ich wirklich bescheuert, wenn ich das jetzt nicht versuchen würde sozusagen. Und dann hat es sich zum Glück so immer weiter irgendwie fortgesetzt. Aber ich habe ja nebenbei auch noch ganz viel weiter woanders gearbeitet, also auch abseits der Filmindustrie. Ich muss auch sagen, dass ich bis heute ja noch einen weiteren Nebenjob habe, also so wie Lukas seine Schauspieljobs oder so immer mal wieder noch nebenbei macht oder dramaturgische Beratung. Ich arbeite parallel noch bei Geo Schützt den Regenwald. Das ist ein kleiner Verein in Hamburg, der sich für den Erhalt des Regenwalds einsetzt. Und da arbeite ich in Teilzeit und habe zum Glück einfach eine ganz, ganz tolle Vorgesetzte, Ines Possemeyer, die mir da ganz viel Freiraum einräumt, parallel eben auch Klinkerfilm machen zu können. Aber das nimmt einem so ein bisschen die Unsicherheit, wenn es mal auf der anderen Seite vielleicht nicht so läuft, wie erhofft. Genau. Aber das war, glaube ich, so der Punkt in Tel Aviv, wo ich dachte, okay, da wurde mir auch so der Mut zugesprochen von Titus. So, mach das doch mal, versuch das einfach. Und dann, genau, habe ich mich getraut.
Wie lange?
3 Monate war ich in Tel Aviv. Ja.
Super cool. Also auch auf jeden Fall an unsere Studierenden anwerten, immer Auslandssemester mitnehmen, immer die Kontakte suchen, weil es kann sich echt immer eine Tür auftun, aus der dann auch super viel entstehen kann, was wir jetzt hier auch bei Linus so hören. Genau, Lukas, wie war es bei dir? Was war bei dir so der Point of No Return und wie bist du auf den HMS Regiemaster gekommen?
Mit 3 Jahren war der Point of Return.
ja, tatsächlich. Der Point of No Return war ziemlich früh, wie Linus schon sagt. Und dann war immer so die Frage, ja, wie? Und dann, also ich habe ja eben schon, wie du richtig gesagt hast, vorher auch schon früh gespielt, immer wieder, wollte einfach unbedingt zum Film, Filme machen, auf welche Art auch immer und habe dann auch alle möglichen, also ich spiele immer noch, immer wieder in Fernsehrollen, aber habe auch Praktika gemacht am Set bei irgendeiner Sitcom im Szenenbild-Department, die Teller abgewaschen über die Erfahrung, die teilweise wirklich absurd war, werde ich auch mal irgendwas machen, filmisch. Das weiß ich, das muss ich filmisch irgendwann verarbeiten. Aber dann war immer so die Frage, okay, wie traue ich mir das zu? Selber, also ich wollte es unbedingt immer, selber Filme machen, selber schreiben. Ich habe das immer wieder gemacht, aber dann war einfach so die Frage, wie? Und da ist eine Filmhochschule ein super Sprungbrett einfach. Und ich habe dann einfach irgendwann diesen Schub gehabt, so eine Inspiration, den ersten richtigen Kurzfilm zu schreiben und zu inszenieren mit einer Schauspielerin, Susanne Dorothea Schneider, die jetzt auch in meinem Debütfilm mitgespielt hat und eigentlich hoffentlich in so den meisten meiner Filme wieder mitspielen wird. Und das war so schön, diese Erfahrung, diesen Kurzfilm zu drehen. Ein glücklicher Tag hieß es. Und das hat alles, war ein Kammerspiel in einem Raum und es geht um eine Schauspielerin. Susanne hat eine Schauspielerin gespielt, die sich auf ein Casting bewirbt und ich war so, hab selber auch mitgespielt, den Praktikanten der Casterin, der so Machtspiele mit ihr macht und ihr suggeriert, viel wichtiger zu sein, als er eigentlich ist. Und sie in diesem Machtgefälle als Schauspielerin glaubt ihm das, während sie da so nervös wartet. Und es geht wirklich nur um diese Statusspiele und Machtdynamiken zwischen diesen beiden Menschen, was mich einfach immer noch und immer wieder filmisch total fasziniert. Zwischenmenschliche Machtdynamiken und zwischenmenschliche Absurditäten und Abgründe und Missgeschicke und Missverständnisse. Und das war so toll, dieser Dreh, diese 4 Drehtage und diese Probentage mit so einem kleinen, total netten, liebevollen Team, so wertschätzend, aber auch so fokussiert, so konzentriert, so genau. Und es hat sich wirklich angefühlt wie nach Hause kommen. Also es war wie so, okay, das bin ich. So, das ist einfach dieses Am-Set-Sein, zu inszenieren mit tollen Schauspielern, Schauspielerinnen, mit einem kreativen Team, ist einfach das absolut Allerschönste und ist so der Moment, den ich immer wieder hinarbeite und den ich gerne viel öfters hätte. Kommen wir ja noch drauf, wie lang teilweise so diese Pausen sind zwischen den Projekten leider, wenn man das so macht wie ich oder wie wir, so was Linus schon gesagt hat, dieses Independent-Filme machen. Und damit habe ich mich dann beworben an der Hamburg Media School. Ich hatte mich mit teilweise auch anderen Filmen, weil jede Filmhochschule bei der Bewerbung was anderes will, an anderen Filmhochschulen auch beworben und da hat es nicht geklappt und wurde auch erstmal in dem Jahr sehr, sehr, ja, entmutigt, sage ich mal, weil ich viele Absagen hatte. Und dann hat es aber im Master auf der Hamburg Media School geklappt. Und hatte mich einfach an nicht allen, aber einigen der deutschsprachigen staatlichen Filmhochschulen beworben. Und die, wo es dann geklappt hat, war eben in Hamburg. Und das war so, hat sich so wie so ein Triumph angefühlt, wirklich da aufgenommen zu werden und auch diese sehr schwierige Aufnahmeprüfung durchgestanden zu haben. Ich habe Rotz und Wasser geschwitzt bei dieser Aufnahmeprüfung. Ich weiß noch, wie die Koordinatorin damals und die Assistentin immer zu mir kamen und mir so eine Zebra-Rolle gebracht haben, um meinen Schweiß abzuwischen, weil ich so gestresst war und man hat nur eine Stunde Zeit und man muss diese zwei Schauspieler inszenieren vor den Dozenten, die dann die Jury sind, die einen auch immer wieder unterbrechen. Nee, das machen sie jetzt nochmal anders. Nee, warum haben sie es so gemacht? Also sie wollen einen unter so einen extremen Stress auch setzen, um zu schauen, wie reagiert man in so extremen Situationen oder Stresssituationen am Set. Am Set ist ja auch immer viel Druck und so weiter da. Und auch, glaube ich, um zu sehen, wie kannst du mit ihnen arbeiten als Student. Und und dann haben sie die Prüfung auch noch abgebrochen, aber sie hatten einfach keine Zeit mehr, was sie mir natürlich nicht gesagt hatten, sondern ich dachte, sie wollen mich nicht. Und dachte, ah ja, Hamburg ist schön. Ich werde mich auf jeden Fall, dann weißt du, ich habe es so weit geschafft, ich habe es unter die letzten 14 geschafft, ich werde mich wieder bewerben. Und dann haben sie mir gesagt, ja, wir nehmen sie. Und ich konnte das gar nicht glauben. Und das war wirklich ein Gefühl von, ah geil, es geht weiter. Ich werde mit einem Film genommen, der sehr ich ist und der sehr persönlich ist. Und es macht mir so Spaß. Und ich bin jetzt hier unter 6 Regiestudierenden einer der Ausgewählten. Das war schon wirklich ein tolles Gefühl, weil man natürlich dann eine ganz andere Plattform hat auf der Filmhochschule, auch durch die Vernetzung, die Kontakte in die Branche. Und dann denkt man auch, es geht alles schneller und leichter, als es dann am Ende ist, aber es war ein krass wichtiger Sprung.
Ja, super schön zu hören, vor allen Dingen dann dieses Überkommen. Und klar, man kennt das ja auch, dass man an den Filmhochschulen auch eigentlich nicht denken kann, dass man auf Anhieb angenommen wird. Und dann, klar, ist natürlich ein schöner Erfolg und vor allem, wenn es dann auch so gut geklappt hat. Und genau, du hast dann für die nächsten auch 2 Jahre den Master in Regie im Fachbereich Film bestritten und du, Linus, gleichzeitig im MBA in Medienmanagement. Und dann wäre auch nochmal meine Frage, wie ihr euch dann überhaupt begegnet seid. Das sind ja 2 Flure, die auch übereinander liegen und halt in den Kursen hat man ja eigentlich keine Berührungspunkte so richtig. Und genau, also wie seid ihr da aufeinander gestoßen? Was gab es für eine Berührung?
Gar nicht.
HMS haben wir uns gar nicht getroffen, oder? Nee. Außer vielleicht mal zufälligerweise in der Mensa. Haben wir überhaupt gleichzeitig da studiert? Ich war 2016 bis 19.
Kannst du uns das sagen?
Ich war 2016 bis 19.
16 bis 19? Warum warst du denn so lange da?
Ich sage immer 19, weil 19 der Abschlussfilm Premiere hatte und dann erscheint es nicht so, als ob man ein Jahr Pause, ein Jahr nichts gemacht hat. Ja, also man ist Ende 18 fertig, aber der Abschlussfilm hat 19 Premiere, deswegen, weißt du.
Okay, ja, ich war 16, 17 da. Wir hatten eine Überschneidung, okay. Offenbar. Okay. Nee, kennengelernt haben wir uns über Lena Fackler. Die hat uns zusammengebracht bei dem allerersten Film, den ich alleine produziert habe, Am Ende der Worte hieß der. Den hat sie geschrieben. Und damals hat sie aber nur geschrieben, mittlerweile führt sie auch Regie. Ihren Debütfilm durfte ich nämlich auch gerade produzieren, ist gerade fertig geworden oder gerade prämiert. Genau, und die hatte Lukas ins Spiel gebracht als Regisseur für den Film. Und sie wollte eigentlich eine Frau haben und dann hat sie irgendwann gesagt, es gibt einen Typen, dem würde ich das auch zutrauen. Und dann haben wir uns getroffen zu dritt und dann hat es aus anderen Gründen am Ende doch nicht geklappt, irgendwie zeitlich und so. Und dann...
Und ja. Lena und ich hatten studiert.
Ach so, ja, genau.
Zusammen und ich hatte ihren Zweitsemesterfilm, den sie geschrieben hatte ich inszeniert und es war wirklich total schöne Erfahrung. Es war so ein ganz anderes Genre, als ich es eigentlich mache, aber es war auch interessant, das mal auszuprobieren. Es war so fast so ein Thriller, sozial, sag ich mal, eine Mischung aus Sozialdrama und Thriller, der bei der Bundeswehr gespielt hat, wo es um eine Soldatin geht, die einen Übergriff erfährt von einem männlichen Kameraden sozusagen und sich damit auseinandersetzen muss, wo interessanterweise Sebastian Jakob Doppelbauer mitgespielt hat, der dann mit mir meinen Debütfilm geschrieben und da die Hauptrolle gespielt hat. Also die Kreise schließen sich irgendwie auch immer wieder von diesen Kurzfilmen, wie man sieht.
Und Lilly Meinhardt hat auch mitgespielt, die mit mir zusammen an der Filmuni parallel studiert hatte.
Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Okay.
Wusste ich. Sorry.
Ja. Nee, aber dadurch sind wir, das war Lena Fackler, die Drehbuchautorin, und genau, die hat uns einander vorgestellt. Und seitdem sind wir eigentlich in Kontakt geblieben. Und das war eigentlich, ich hatte einige Treffen mit Produzenten nach der Hamburg Media School. Mein Abschlussfilm Kipa hatte auch einige Preise gewonnen, den Studio Hamburg Nachwuchspreis, den gibt's heute nicht mehr, der ist jetzt mit dem First Steps Award zusammengelegt, aber das war es oder ist ein wichtiger Nachwuchspreis und den European Civis Award habe ich gewonnen und so. Also dadurch hatte ich so eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen. Ja, genau, Sichtbarkeit erhalten oder zumindest war es schön, sowas auf den Lebenslauf zu schreiben. Ich wurde trotzdem abgelehnt von den Filmförderungen dann erstmal so. Also es war jetzt nicht dadurch viel einfacher, aber auf jeden Fall war ich dann bei ein paar Produktionsfirmen auf dem Schirm. Und ich würde wirklich sagen, das Treffen mit Linus in der Zeit, wo ich da Leute getroffen habe, war das total Beste. Dann kam Corona und wir sind eigentlich in Kontakt geblieben. Und ich glaube, wir haben dann irgendwann gesagt, lass uns doch einfach mal so einen Jour fix machen. Und haben so einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen gezoomt und uns so über Ideen ausgetauscht. Und dann habe ich dem Linus ein Drehbuch geschickt, was wirklich für mich wie so ein Test war, weil das ist so ein Drehbuch, das ich in so einem Rausch geschrieben habe von drei Wochen. Eigentlich auch ein Kammerspiel, ein Langfilm, wo es um jemanden geht, der in einem Zugabteil sitzt und immer mehr bedrängt wird von einer anderen Person, die sich rausstellt, ein ehemaliger Klassenkamerad war, den er erst nicht erkennt. Und es ist eigentlich so ein Psycho-Spiel innerhalb eines Zugabteils. Und ich dachte mir, boah, wenn der das gut findet, weil ich wirklich dachte so, Gott, das wird kein Produzent irgendwie mögen, weil es ja erstmal so kammerspielartig und so wenig reißerisch daherkommt. Das wäre krass, dachte ich. Und ich weiß, wir hatten sogar ich hatte so prokrastiniert, bis ich es dir schicke, weil ich immer dachte, oh Gott, nee, ich will mich dem gar nicht aussetzen, dem Urteil. Und das war so sehr persönlich geschrieben einfach. Und dann habe ich dir geschickt und wir hatten am nächsten Tag Zoom. Und ich hätte nie gedacht, dass du es liest, aber du hast es bis zum nächsten Tag gelesen. Du hast mir dann gleich gesagt, ich bin zwei Stunden deshalb früher aufgestanden und habe es gelesen. Und du hast so toll reagiert und du hast so genau auf die Punkte auch Bezug genommen, die mir halt so wichtig sind. Diese ganz feinen zwischenmenschlichen Nuancen und Ambivalenzen und Machtspiele und Mikroaggressionen, wie man das jetzt sagen würde, und dieser Subtext in den Dialogen. Es ist wahnsinnig viel Dialog, aber also das ist einfach eine Sache, die mich interessiert und die sich so durchzieht bei mir. Die Dinge werden eigentlich nicht ausgesprochen. Das heißt, Dialog per se ist nicht gleich Dialog, weil es gibt Dialog, wie wir ihn oft vielleicht auch im deutschen Fernsehen sehen, wo Dinge sehr explizit benannt werden, die man sowieso im Bild sieht, wo Gefühle einfach eins zu eins ausgesprochen werden oder Informationen über eine Leiche, die dort liegt, die wir aber eh dort liegen sehen, gesagt werden, nochmal so, damit es der letzte Zuschauer verstanden hat. Oder es gibt halt die Dialoge, und es interessiert mich halt so krass so, wo allein wenn ich im Zug sitze, ich höre so krass gerne, wie Leute reden, weil es sagt so viel aus über den Status, das Milieu, die Haltung, auch ihre Macht, ihre Sicht auf die Welt, wie Leute miteinander kommunizieren. Das finde ich einfach unendlich interessant und krass filmisch, wenn die Dinge nicht explizit eben ausgesprochen werden, die Gefühle oder so. Und sitze ich oft da und schreibe mit. Und so ist auch ein bisschen dieser Film entstanden, den ich Linus dann geschickt habe. Und ja, eben eigentlich so wirklich so ein Psychoduell zwischen zwei Figuren. Und lange Rede, kurzer Sinn, der Linus hat es so komplett verstanden und ich war so froh, weil ich dachte, krass, dass das so rüberkommt für den Produzenten. Und es war auch ein ganz anderes Gespräch, als ich es jetzt von der Filmhochschule gewohnt war, von den Leuten, mit denen ich da zusammengearbeitet hatte, weil ich sag mal, auf der Filmhochschule schon ein ziemlicher Fokus in eine sehr gesellschaftspolitisch relevante Richtung ging, was ja wahrscheinlich auch sehr bewusst aufs deutsche Fernsehen hin geplant ist. Also es ergibt Sinn von der Überlegung, weil im deutschen Fernsehen natürlich viele solche Stoffe gemacht werden. Aber es ist, sage ich mal, cineastisch, filmisch, atmosphärisch nicht so das, was mich interessiert. Beziehungsweise es muss auf jeden Fall, es geht irgendwie immer um gesellschaftliche Fragen, aber ich find's spannend, wenn die so subkutan unter der eigentlichen Handlung und unter den Beziehungen zwischen den Figuren liegen. Und das hat Linus halt total verstanden. Und dann ja, war das jetzt eine sehr lange Antwort auf die Frage, aber das hat mich total begeistert.
Ja, aber das sind die Momente, wo man das ja auch merkt und da will ich auch nochmal kurz zustimmen. Ich finde das auch ein Ding im deutschen Fernsehen, dass oft sehr überschwellig schon fast geredet wird und dass gerade diese Suspense sich aufbaut, auch durch diese Spannung, die vielleicht nicht ganz greifbar ist oder nicht direkt ausgesprochen wird, aber halt man einfach im Raum spürt und sowas und das sind viele große Filmemacher, auch schon Hitchcock. Begriffen hatten und da auch viel drauf aufgebaut haben. Und ja, genau, das kann ich das gut nachvollziehen. Und das ist ja natürlich auch wichtig, als Produzent und Regisseur da ein bisschen übereinstimmend eine Sicht auf das Projekt zu haben.
Ja, und es ergibt auch voll Sinn, dass du jetzt sagst, also das hattest du mir schon mal gesagt, dass ein Freund von mir dein Lieblingsfilm ist oder einer deiner immer noch Lieblingsfilme, weil eben, wie du sagst, äußerlich geht's um nichts Großes und innerlich geht's um alles. Und das interessiert und verbindet uns, glaube ich, auch.
Cool. Dann noch eine Frage zu der Lernweise spürt man an etwas älter eingesessenen Institutionen wie Babelsberg oder Lambda zum Beispiel eine gewisse Tradition oder Schule im Denken und Arbeiten? Und wie habt ihr eure Zeit an der noch vergleichsweise jungen HMS im Vergleich dazu wahrgenommen, vor allen Dingen in Bezug auf so Day-to-Day-Alltag an der HMS sowie Arbeit mit Dozierenden? Zuerst Linus gerne.
Naja, also ich glaube, bei mir war der Hauptkontrast, also wie gesagt, an der Hamburg Media School wurde zumindest damals der Filmflur sehr klar vom Medienmanagementflur getrennt. Und natürlich gab es an der Filmuni in Babelsberg, wusste man auch, in welchem Studiengang man ist und so. Aber man hat eben, es gab so einen Kicker und an dem haben sich eigentlich immer alle getroffen. Und dadurch hatte man die ganze Zeit auch irgendwie mit Regie-, Produktions-, Drehbuchmenschen zu tun. Und dadurch hat es sich einfach viel mehr vermischt und dadurch war es so die ganze Zeit, also ich erinnere noch so, wenn man in der Kantine gegessen hat oder so, dann hat man plötzlich irgendwie so, plötzlich wurde es irgendwo laut und dann wusste man, okay, der Schauspieljahrgang ist wieder unterwegs und probt irgendwas und bezieht uns jetzt gleich plötzlich ein oder so. Also es war so, diese ganze Schule hat halt so Film geatmet und dadurch ist es für mich relativ schwer vergleichbar, weil dann die Hamburg Media School im Vergleich beim Medienmanagement-Jahrgang natürlich halt eine Management-Schule war sozusagen. Und ich glaube, das waren total wichtige Skills, die ich da mitbekommen habe. Aber es ging sozusagen weniger um eine Kunstform, sondern eher eben um eine Marktperspektive und um alles, was dann ja auch praktischerweise, oder nicht alles, aber vieles, was dann ja am Ende bei Filmen auch doch wieder eine Rolle spielt, weil das muss man auch sagen, das ist auch bei Independent Filmmaking irgendwie immer noch eine der absoluten, der absolut größten Herausforderungen ist, wie bringe ich den Film eigentlich am Ende zu den Zuschauenden und wie kriegen die das eigentlich mit und wie erreiche ich die und all solche Sachen. Und da wiederum waren natürlich dann irgendwie Kurse in Online-Marketing und all solchen Sachen irgendwie praktisch. Und wenn man eine eigene Firma hat, bei der man irgendwie am Ende des Jahres bestenfalls mehr Euros in der Kasse haben sollte als vorher, ist es natürlich auch gut, irgendwie ein bisschen ein Gespür dafür zu haben, wie plane ich eigentlich einen Cashflow und all solche Sachen. Das sind natürlich alles Sachen, die irgendwie ja in der Filmproduktion am Ende auch wichtig sind. Aber genau, von den Schulen, die waren so unterschiedlich in dem Ansatz, dass ich jetzt nicht sagen würde, dass das eine irgendwie tradierter auf mich wirkte als das andere oder so.
Hey, super spannend. Lukas, war das bei dir? Also du warst ja auch nur für ein Auslandssemester an der Lambda, aber trotzdem wäre es sehr interessant.
Also die Lambda war auf jeden Fall sehr traditionsgeprägt, sag ich mal. Es ging ganz viel um Shakespeare. Das war einfach so das Hauptding und für mich als Nicht-Native-Speaker auch echt herausfordernd. Aber total spannend und ich nehme wirklich auch noch viele Dinge von dort, die ich da in den paar Monaten da gelernt habe, mit. Also ein ganz wichtiges Schauspiel, Improvisationsspiel, mein Statusspiel habe ich von dort gelernt und es hat mich total umgehauen. Also jetzt ganz kurz zusammengefasst, geht es darum, die Figuren in einer Probensituation in verschiedene Statuspositionen zu bringen im Machtgefälle und das immer wieder auszuwechseln mit Karten. Also man macht das wirklich wie mit einem Kartenspiel und sowas nimmt man immer total gerne mit und auch in Shakespeare ist natürlich sehr, sehr viel einfach, wenn nicht alles drin, so über menschliche Abgründe und menschliche Geschichten. Und ich würde sagen, auf der Hamburg Media School, da sind aber auch auf jeden Fall viele Konventionen oder auch klassische Muster gelehrt worden von den Dozierenden, die ja auch schon Jahrzehnte teilweise im deutschen Film und vor allem im deutschen Fernsehgeschäft arbeiten oder gearbeitet haben. Das heißt, ich würde sagen, da hat sich jetzt insofern nicht so ein Unterschied gezeigt von der Herangehensweise der Methoden.
Okay, cool. Du hattest auch schon viel gesprochen oder halt auch schon angesprochen, deinen Abschlussfilm an der HMS, Kipper, der, wie du auch schon erwähnt hattest, den internationalen Civis Medienpreis gewonnen hat und meines Wissens nach auch als Bildungsmaterial an Schulen sogar verwendet wird. Und da wollte ich einfach nochmal fragen, wie sich das anfühlt und welche Bedeutung dieses Projekt für dich hatte und auch weiterhin hat.
Also der Film hat mir auf jeden Fall geholfen, Selbstbewusstsein zu entwickeln als Filmemacher, würde ich erstmal sagen, weil die Dreharbeiten sehr viel Spaß gemacht haben. Das war eine sehr, sehr intensive Arbeit mit einigen Jugendlichen. Und ich würde sagen, in der Inszenierung von den jugendlichen Schauspielern, von diesen 16-, 17-, 18-jährigen Jungs, habe ich auch ganz viel mitgenommen für die Inszenierung von auch eben nicht mehr jugendlichen Schauspielern. Weil ich glaube, ein Teil für mich zumindest des Regieführens ist auch wirklich ein Ermutiger, ein Befähiger, ein fast ein wie so ein Fußballcoach zu sein, der die Leute auf die Arena, auf das Spielfeld schickt und ihnen wirklich ganz viel Energie mitgibt. Und nicht nur, teilweise sicher auch, Mikro zu managen und ganz präzise, gerade bei total geschulten, tollen Schauspielern kann man das ja auch machen, ganz präzise fein zu justieren, aber auch wirklich eine Energie vorzugeben. Und das war einfach total toll. Das war ein sehr heißer Sommer, wo eine, ja, wirklich krasse Energie teilweise war und man auch wirklich ansagen musste, um diesen Jugendlichen auch da Fokus zu geben und Konzentration mitzugeben. Und ja, dann würde ich sagen, dass diese Preise sich auf jeden Fall auf dem Lebenslauf sicher nicht schlecht auswirken. Wie gesagt, ich habe trotzdem erstmal keine Drehbuchförderung erhalten und musste viel jobben und viele andere Sachen zum Geldverdienen machen nach der Filmhochschule als Drehbuch schreiben und Filme machen. Aber ich habe mehrere Stipendien bekommen. Basel zum Beispiel war für mich wirklich ein Gamechanger, die Filmemacher-Residenz da, aber auch das Roger-Wilhelmsen-Haus oder die Klaus-und-Simon-Stiftung in Hamburg. Und ich glaube, für all das hat es sehr geholfen, dass dieser Film und diese Auszeichnung, die dieser Film erhalten hat, dass das dann drauf stand.
Ja, super cool. Und es hat sich dann ja auch schon gelohnt, auch für den weiteren Lebenslauf. Ihr seid dann ja in 2023 dazu gekommen, dass ihr euer gemeinsames Spielfilmprojekt Letzter Abend zusammen realisiert habt. Der Film erzählt, so wie ich das mitbekommen habe, von einem jungen Paar, das vor einem Umzug von Hannover nach Berlin ein Abschiedsessen für Freundinnen veranstaltet und beobachtet in einer einzigen Nacht, wie sich versteckte Konflikte, Generationsdynamiken und Beziehungen zuspitzen, auf diese Art und Weise, wie du es auch schon beschrieben hattest, Lukas. Und er hatte damit dann auch einen guten Festival-Run, angefangen bei der Tiger Competition in Rotterdam, war international erfolgreich und habt auch den Max-Oppels-Preis für Regie mitnehmen können. Erstmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Danke.
Gerne, gerne. Und was mich dazu dann noch interessieren würde, wie war der Sprung vor allen Dingen auf das finanziell-technische wie auch auf die künstlerische Haltung bezogen von kurz- bzw. mittellangen Filmprojekten und dann zu einem wirklich eigenen Film außerhalb des HMS-Settings komplett in voller Spielfilmlänge und mit welchen Rückschlägen und Risiken musstet ihr euch auch so diesen erwähnten Erfolg durchschlagen? Gerne, Linus.
Also finanziell war es gar kein Sprung. Also wir haben den Film für 4.000 Euro oder so gedreht. Das war ja so eine reine, da muss Lukas gleich viel mehr erzählen. Aber das war quasi, nachdem der erste Corona-Lockdown wieder weg war, aber die Schauspielenden im Theater immer noch nicht spielen durften oder nur ganz begrenzt. Und dann ja, hat sich das Feuer entfacht. Ich glaube, ich kann dann eher vielleicht Richtung Auswertung wieder mehr sagen, aber zum Prozess muss Lukas mehr erzählen.
Ja, wobei man schon sagen muss, Linus, dass diese, und ich glaube, das ist wirklich eine wichtige Rolle eines Produzenten auch, die Ermutigung, deine Ermutigung einfach eine sehr große Rolle gespielt hat für mich. Das Selbstbewusstsein zu haben, diesen Film in 7 Tagen zu drehen, weil das ist schon eigentlich, sag ich mal, ziemlich absurd, in 7 Tagen mit einer Kamera einen Langfilm drehen zu wollen, auch wenn es in fast nur einer Location gespielt hat oder in einigen wenigen Locations.
Lukas hat mir auch am Anfang gesagt, dass es ein Kurzfilm wird.
Das war wirklich die erste Überlegung, weil wir uns das gar nicht zu, oder ich das gar nicht, ja, aussprechen wollte, diese total hypertrophe Idee, einen Langfilm in einer Woche zu drehen. Aber wirklich, also Linus hat uns einfach 2.500 Euro gegeben für die Dreharbeiten. Ein Wahnsinns-Invest. Nein, aber einfach weniger das Finanzielle als wirklich dieses Gefühl von, ja, go for it, das klingt cool, mach das. Also du hattest noch nicht mal ein Drehbuch gelesen und hattest zugesagt. Du hattest ein anderes Drehbuch von mir gelesen, hattest meine Sachen gesehen und hast, glaube ich, deswegen einfach Vertrauen gehabt. Aber das ist so essentiell und ich glaube, das wird wirklich auch in der deutschen Filmbranche oft unterschätzt, dieses Vertrauen, das Produzentinnen und Produzenten einem Regisseur oder einer Regisseurin entgegenbringen, wie essentiell das ist und wie sehr man sich dann befähigt und ermutigt fühlt. Weil es gibt eh in der ganzen Branche die ganze Zeit Zweifler und Neinsager und eigentlich keiner wartet auf dich. Keiner. Selbst wenn du Preise gewonnen hast und so. Es gibt 100.000 andere Leute, die ihre Filme machen wollen. Es gibt diese sehr, sehr eingefahrenen Strukturen überall in den Sendern, in den großen Produktionsfirmen und so weiter. Es gibt immer Leute, die Schlange stehen, um Filme zu machen oder ihre Ideen pitchen überall. Das heißt, und es gibt eine extreme, natürlich oft Risikoaversion überall, gerade neuen, jungen Talenten, neuen Geschichten gegenüber. Das heißt, da gibt's eh die ganze Zeit Leute, die sagen nein. Ich glaube, Darren Aronofsky hat es mal gesagt und ich meine, wenn ein Oscar-Preisträger das sagt, Regisseur von Black Swan und The Wrestler und Requiem for a Dream, dann beruhigt es, der hat mal gesagt, the amount of no's you have to hear as a director every day is incredible oder sowas. Und das beruhigt mich immer, sowas zu hören, weil ich denke, okay, wenn es selbst dem so geht, dann ist es okay, wenn ich auch das Gefühl habe, dass man die ganze Zeit halt Nein hört. Und dann einen Produzenten zu haben, das kann ich wirklich nur betonen, der einen so einen Schub gibt und sagt, hier, ich gebe dir ein bisschen Geld, go for it, mach das. Unser Deal war, dass wir die nächsten Filme dann zusammen machen. Und es war einfach, ich weiß noch, ich hatte damals einen Agenten und der hat mir total abgeraten davon. Ein Produzent ist nicht ihr Freund, hat er mir dann gesagt. Und ich finde das so eine seltsame, sehr, sehr altbackene Einstellung, weil ich denke, warum? Warum können wir eigentlich nicht befreundet sein und zusammen Filme machen? Also das Tolle, es hat sich wirklich bewährt. Das ist jetzt 5, 6 Jahre her und wir sind nicht nur immer noch befreundet, sondern würde ich sagen, viel, viel besser befreundet und wirklich sehr intensiv zusammengewachsen in einer freundschaftlichen, kreativen, professionellen Beziehung, in einem gemeinsamen Büro jetzt hier in der Filmfabrik auch. Und insofern würde ich dieser sehr altmodischen These komplett widersprechen, die ich gerade geäußert habe, von diesem besagten Agenten, bei dem ich übrigens nicht mehr bin. Und das war also ein ganz wichtiger Schub so in der Zeit. Und dieses Drehbuch, wie gesagt, war wirklich mit heißer Nadel geschickt. Wir wussten so, jetzt in Kurzzusammenfassung, wir haben eine Woche im Sommer, wir haben kein Geld, aber wir haben eine leere Wohnung in Hannover und haben daraufhin so unsere Ideen, Sebastian Jakob Doppelbauer, der Co-Autor und Hauptdarsteller, also mein Mitautor und Hauptdarsteller des Films, und ich haben unsere Ideen auf diese leere Wohnung geschrieben. Daraus hat sich dieses Abschiedsessen entwickelt und wir haben dann für dieses grandiose Schauspielensemble, mit dem wir auch unbedingt wiederarbeiten werden, hoffentlich, wenn wir es finanziert kriegen, aber...
Nicht hoffentlich.
Ja.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, egal wie wir es finanziert kriegen, wieder zusammenarbeiten werden, genau. Aber für die haben wir diese Rollen auch entwickelt und mit denen zusammen. Und ich muss sagen, für mich, Linus hat schon gesagt, finanziell war es natürlich, haben wir überhaupt nichts verdient in der gesamten Dreh- oder Produktionszeit. Die Postproduktion war ja auch sehr, sehr lang und sehr langwierig, aber vor allem diese Drehzeit, diese 7 Drehtage, waren für mich eine der schönsten Wochen meines Lebens überhaupt, weil das so ein beglückender, ermutigender, freudvoller, wertschätzender, aber auch krass fokussierter, perfektionistischer, unerbittlicher Prozess war, wo man so gemerkt hat, wow, wir sprechen alle eine Sprache, also die ganzen Schauspieler und ich, so ein Ensemble, wir müssten gar nicht so viel reden, weil wir uns so voll verstehen und so ein Humor insgesamt da ist. Und es war einfach ganz toll, weil wir ganz persönliche Dinge verarbeitet und erzählt haben, ohne dass es, würde ich sagen, privatisierend oder eine Nabelschau war, sondern trotzdem einfach eine, insgesamt, wie sich ja dann in den Reaktionen und dem Erfolg des Films gezeigt hat, auch eine unterhaltsame, zugängliche filmische Geschichte. Also für mich war es ein bisschen ein Befreiungsschlag, auch nach der Hamburg Media School, weil man nach so einer Filmhochschule ja mit, oder in einer Filmhochschule wie der Hamburg Media School, mit sehr, sehr vielen Meinungen konfrontiert ist. Man lernt dabei auch viel, aber es ist auch sehr, würde ich sagen, manchmal verunsichernd, einengend. Man hat Abnahmen und man wird in der Luft zerrissen so bei den Abnahmen seines Films oder so teilweise. Und hat einfach sehr viele unterschiedliche Meinungen. Und wenn man gerade in so einer fragilen Findungsphase ist, dann denkt man so, oh Gott, werde ich das je machen? Werde ich je meine eigenen Filme machen können? Und dann diese Woche, wo wir dann... Also nach dieser Woche, ich weiß noch, das war so ein tolles Gefühl, gesagt, wow, wir haben jetzt hier einen Langfilm gedreht in dieser Woche. Keine Ahnung, ob das funktioniert, aber es war auf jeden Fall eine tolle Zeit und wir sind alle besser befreundet raus als reingegangen, was auch ein gutes Zeichen ist. Und war ein winziges Team, Philipp Jestedt, der Kameramann, auch toll natürlich, was die Hamburg Media School dann für Verbindungen aufgebaut hat. Philipp Jestedt, der Kameramann des Films, mit dem hatte ich eben auch mein Zweitsemesterfilm an der Filmhochschule gemacht. Der hat da Kamera gemacht. und hat das ganz allein gestemmt mit einer kleinen Blackmagic Pocket Kamera. Und wir haben da eben in 40 Grad, bei 40 Grad in Hannover in dieser Wohnung da gedreht. Und dann war die Frage so, wie wird der Film jetzt fertig, beziehungsweise wie wird der überhaupt jetzt geschnitten? Und Silke Olthoff, die wirklich großartige Editorin, mit der ich auf der Hamburg Media School auch zwei Kurzfilme schon, Kippa und mit dem Bund gemacht hatte, die wollte ich unbedingt dabei haben für den Schnitt, aber die hatte natürlich viele bezahlte oder besser bezahlte Jobs. Wir haben dann von einem ganz tollen Investor, Sponsor, Unterstützer, Jan Meyer, eine wunderbare finanzielle Unterstützung noch bekommen von 10.000 Euro für den Schnitt, wo wir aber auch ganz viel Equipment zahlen mussten und Miete zahlen mussten für die Schneideräume. Also im Prinzip war es nur eine Aufwandsentschädigung für die Editorin, so am Ende. Und ich musste ja zwischendurch auch mal wieder arbeiten, um, blöd gesagt, auch die Miete zu zahlen. War in dem Jahr zum Glück auch in der Klaus und Simon Stiftung in Hamburg, wodurch ich monatlich ein bisschen Geld gekriegt habe, auch durch die. Aber habe dann so viele Imagefilme nebenher gedreht, habe selber als Schauspieler gearbeitet, immer wieder in kleinen Rollen bei Fernsehproduktionen, habe eine Werbesache gedreht, habe dann als Second-Unit-Regisseur für große Serien angefangen zu drehen. All das in der Zeit, wo ich dann in einer Woche, wo ich mal frei hatte von den anderen Jobs, dann wieder im Schnitt saß oder nachts an dem Film gearbeitet habe und so weiter. Also in der Postproduktion war dann auch noch wichtig, weil wir ja eben für den Dreh nur wirklich ein paar tausend Euro gehabt hatten, dass wir dann die einzige, glaube ich, Filmförderung, wo es möglich war, für Postproduktionsförderung einzureichen, auch noch erhalten haben in Niedersachsen, in Nordmedia, wo wir den Film gedreht hatten. Und somit konnten wir auch dort die Teile der Postproduktion machen. Das war für uns essentiell und auch wieder nicht nur das Finanzielle, sondern auch die Ermutigung, hier gibt uns eine Institution wie die Nordmedia, eine Filmförderanstalt, Geld und damit den Schub und die Erlaubnis, auf die man ja immer wieder doch absurderweise hofft und wartet, oder diese Bestätigung, ja, go for it, wir haben uns, was du uns da eingereicht hattest, ich hatte da so einen Trailer geschnitten und eingereicht, wir fördern die Postproduktion. Und so nach 1,5 Jahren waren wir dann endlich so fertig mit Schnitt und Tonpostproduktion. Die eigentliche, sag ich mal, Netto-Arbeitszeit war gar nicht so viel, aber es war halt, wie gesagt, immer mit teilweise 1-2 Monaten sogar Pause, wo man halt gejobbt hat, um Geld zu verdienen. Und dann war die Frage so, was wird jetzt aus dem Film? Was machen wir jetzt mit dem Film? Haben wir erstmal in Deutschland Absagen bekommen und dann wurden wir eingeladen nach Locarno in die First-Look-Sektion und das war der absolute Game-Changer für uns, für diesen Film, weil das ist eine Reihe in Locarno, wo so in der finalen Phase der Postproduktion gerade noch Work in Progress Filme gezeigt werden, vor einem Fachpublikum. Es ist also noch keine öffentliche Aufführung, aber für die Filmbranche, da war eine Jury und diese Jury hat uns dann auch noch den Hauptpreis in der Sektion von diesen 6 Filmen, die da liefen, gegeben. Und dann stand man plötzlich im Hollywood Reporter, in Deadline, in Variety und es war so krass, dass dieser kleine, extrem persönliche, tragikomische Film, den wir da gemacht haben, der hat es plötzlich wie auf so eine, zumindest kurz mal auf eine filmische Weltbühne geschafft. Und das war ein unglaublich tolles Gefühl. Ich weiß noch, wie wir da in Locarno zusammen waren. 2022 war das. Und
Campari trinken.
Genau. Campari trinken, weil das das Einzige war, was es gratis gab. In der Campari Lounge, das ist ein Sponsor vom Locarno Film Festival und da war auch die Preisverleihung und wir haben, es war so, also ich weiß noch, als Vanja Kaludjacic, die Leiterin des Rotterdam Film Festival, diese Jurybegründung vorgelesen hat und dann schon so klar wurde, wen sie meint, weil es wurde nicht gesagt, the winner is, sondern erst wird die Jurybegründung vorgelesen und dann ist klar, wer. Und dann kam irgendwie the amazing ensemble cast und das war, ach, das ist immer noch so ein tolles Gefühl. Also gerade auch, dass dieses Schauspielensemble so hervorgehoben wurde und gesehen wurde. Und die haben so schön gesagt, wie ja emotional sie durch diesen Film mitgegangen sind und wie sehr sie sich mit jeder der Figuren identifiziert haben. Das war wirklich ein großes, großes Glücksgefühl. Und ja, von da ging die Reise aber erst los. Und weil du gesagt hast, Rückschläge, auf jeden Fall viele, viele Rückschläge und auch einfach eine 2-jährige Postproduktion, wo man teilweise überhaupt nicht wusste, wird der Film je von mehr als unseren Großeltern gesehen. Also der Valentin, der eine Schauspieler, hat immer gesagt, naja, ich dachte, dass das halt in der Garage der Großeltern aufgeführt wird. Und zwischenzeitlich hatte ich Angst, dass er recht behalten sollte.
Ja, ich kann vielleicht nochmal ganz kurz ergänzen. Also zum einen, genau, Jan Mayer sowohl finanzieller Unterstützer ist auch immer noch unser Unterstützer und zum Stichwort Mutmacher gehört der auf jeden Fall auch total dazu. Das ist nämlich auch einer, der mir total viel Mut macht, weil auch als Produzent ist man regelmäßig am Zweifeln und da irgendwie auch so gefühlt so eine bedingungslose, total persönlich herzliche Unterstützung zu haben, ist einfach wahnsinnig viel wert.
Und eine filmische Leidenschaft und Begeisterung total. Fürs Kino.
Und der weiß halt auch, also der ist Kinobetreiber und weiß einfach, wie man das umsetzt. Nirgendwo war die Premiere so schön wie in Offenburg von letzter Abend, zumindest nicht in Deutschland. Deswegen, genau, und dann hat man, finde ich, gerade auch, das will ich nur auch kurz hervorheben, gesehen, wie Lukas gerade sein Ensemble vorgehoben hat oder gesagt hat, so, das war so schön, dass das Ensemble dann gelobt wurde. Und das finde ich halt auch so krass. Und auch wenn man mit Lukas am Set ist, merkt man einfach, was da für eine krasse Energie ist und wie präzise du dann aber auch immer wieder so diese Mischung findest zwischen, das Schauspiel darf sich selber entwickeln, aber du weißt auch, was du willst und sagst dann irgendwie immer genau an den richtigen Momenten offenbar genau das, was du jetzt aber gerade dir auch wünschst und lässt dann an den richtigen Momenten wieder den Freiraum und so. Das war so faszinierend, da zuzusehen. Das war so krass. Also da wusste ich, jeder Cent meiner 2.500 € ist gut angelegt. Und dann, genau, also zurück zu Lugano. Dann wurden wir nach Rotterdam eben eingeladen von der besagten Vanya
für die Welturaufführung, die öffentliche eigentlich.
Genau, das vorher war eben Work in Progress, also eben noch kein offiziell fertiger Film sozusagen.
Es war fertig geschnitten, aber wir haben dann noch auch den Preis fürs Grading bekommen ein bisschen, ja.
Genau, der Preis war so ein Postproduktionsgutschein. Und damit konnten wir dann eben die Postproduktion wirklich endgültig fertigstellen. Man muss auch da übrigens sagen, dass, also, es gehört halt auch immer wieder Glück dabei dazu. Ich bin mir sicher, der Film hätte auch sonst irgendwie seinen Weg gefunden, aber First Look zum Beispiel ist nicht immer eine deutsche Veranstaltung, sondern es hatte genau in dem Jahr halt den Focus Germany. Und dadurch war es überhaupt möglich, in dieser Sektion zu laufen.
Und es war auch so gewesen, dass es in dem Jahr zum ersten Mal wieder möglich war, dass wirklich Leute dicht nebeneinander im Kino sitzen konnten, nach 2 Jahren, wo die Kultur sehr, sehr, sehr gelitten hat. Und ich glaube, für den Film war das sehr wichtig, weil dieses Gefühl, diesen Film gemeinsam zu sehen, der wie auch so eine Zeitkapsel, also der einerseits, glaube ich, schon was Universelles erzählt und wo wir jetzt, ist kein Film über Corona, aber der schon sehr spezifisch in dieser Zeit das Setting hat, das war einfach ein tolles Gefühl zu sehen, wie das Publikum lacht und sich windet und unangenehm bestimmte Momente findet und mit Wein teilweise und die Reaktion gerade auch in Rotterdam nach der Weltpremiere, wo dann irgendwie ein voller IMAX-Kinosaal mit 500 Zuschauern so mitgeht, das war einfach so, so schön und so beglückend.
Ja, voll. Und dann sind wir eben direkt von Rotterdam, sind wir nach Deutschland, nach Saarbrücken, weil wir da eben auf dem Max Ophüls liefen. Und da sind wir dann, also das mussten wir auch so timen, dass die Uraufführung immer noch in Rotterdam ist, weil das ist Voraussetzung, wenn man da im Hauptwettbewerb läuft. Und dann sind wir nach Saarbrücken und dann hat Lukas da den Preis für die beste Regie abgeräumt. Dann haben wir am Abend noch gefeiert und sind noch in der Nacht wieder zurück nach Rotterdam, um dann rechtzeitig für das nächste Q&A wieder dabei zu sein. Übrigens bei dem Ganzen und auch seit Locarno dabei war Beta Cinema und in Person von Thorsten Ritter, der dann noch spontan, er hatte eigentlich ein ICE-Ticket nach Rotterdam für den nächsten Tag gebucht und dann hat er gesagt, ich lasse euch Jungs jetzt hier nicht alleine durch die Nacht fahren, so ungefähr, und hat sich dann auf den Beifahrersitz neben mich gesetzt und dafür mit schönen alten Filmgeschichten dafür gesorgt, dass ich nicht einschlafe, während ich uns alle nach Rotterdam gefahren habe.
Ja, und Beta Cinema, muss man sagen, ist ein Weltvertrieb, also World Sales Agency, was mir während der Filmhochschule auch überhaupt kein Begriff war, was genau die machen, obwohl ich da mal Werkstudent war, aber ich war in der Filmabteilung Werkstudent. Und da sieht man auch wieder, während meines Amerikanistikstudiums war ich der Werkstudent, diesen Kontakt, dann habe ich die in Locarno, als die in Locarno waren, hatte ich die angeschrieben, kommt doch, also über Kontakte, Thorsten Ritter, den damaligen Mitleiter von Beta Cinema, ins Kino gekriegt. Und das ist eben eine Firma, die Filme lizenziert und dann verkauft ins Ausland, überall auf der ganzen Welt. Und das war halt auch krass, weil dadurch kam der Film durch die in die Welt. Die haben den wirklich gut international verkauft.
Und es ist halt auch echt eine krasse Firma. Also auch so diesen Stempel sozusagen zu haben, Beta ist mit dabei, das war auch schon...
Die haben halt krasse deutsche Filme wie Systemsprenger oder Oh Boy, die ich einfach auch krass inspirierend finde, auch in die Welt getragen. Und was dann interessanterweise wirklich noch schwierig war, war in Deutschland ins Kino zu kommen. Also wir hatten sicher ein halbes Dutzend Länder schon, wo der Film ins Kino kommen sollte, wo es Zusagen gab. Und in Deutschland hat sich immer noch kein Mensch dafür interessiert, obwohl Locarno, obwohl Rotterdam Hauptwettbewerb und obwohl Max Ophüls beste Regie gewonnen.
Wir hatten schon die Remake-Rechte in den Niederlanden verkauft, bevor wir in Deutschland irgendwas mit Kino vertraglich fixiert
haben. Genau. Und dann hat auch das wieder Wochen und Monate lang tatsächlich auch viele, viele Eigeninitiative, dass ich mich selber hingesetzt habe und an viele Verleiher E-Mails geschickt habe oder angerufen habe. Und über, ich glaube, am Ende 3 Kontakte sind wir dann zu dem Verleih gekommen, unter anderem durch Jan Meyer, unseren Kinobetreiber, Unterstützerkontakt, zu dem Verleih Filmwelt. Und die haben den Film dann Ende August 2023 in einige deutsche Kinos wirklich auch gebracht und uns in 20 Städte geschickt auf Kinotour, was auch eine total tolle gemeinsame fast Klassenreise war, aber im besten Sinne, also eine nette Klasse, mit der man zusammen auf Klassenreise war, also mit unserem ganzen Schauspielensemble wieder. Und und dann sind wir wirklich auf die Straße für den Film gegangen, haben eine Art Straßenwahlkampf gemacht, weil wir auch gemerkt haben, in Sachen PR muss da noch einiges passieren. Und es liefen gleichzeitig Barbie und Oppenheimer, auch in den Arthouse-Kinos, was heißt, dass dann auch immer wieder die Säle geblockt waren. Also hatten wir teilweise auch nur so 18 Uhr Vorstellungen und dann sind wir wirklich auf die Straße gegangen. Sebastian, der Hauptdarsteller, hat Gitarre gespielt, ich habe geflyert. Wir sind in jede der Städte auch, wo die Schauspieler entweder am Theater waren oder aus der sie kommen, dann eben Susanne Dorothea Schneider, Kieler Schauspieler, steht dann groß in den Kieler Nachrichten mit Festivalerfolg jetzt im Kino oder Valentin Richter in Dresden, wo er kommt, oder Julius Forster aus Leipzig, wo er am Theater ist. Also das hat schon sehr geholfen, dass man auch immer auf die lokalen Berichterstattungen gegangen ist. Und ja, so haben wir den Film auch gut im Kino gehalten, also gerade hier in Hamburg auch.
Da haben wir gemerkt, Print ist nicht tot.
Nein, genau. Und wir hatten zum Glück auch wirklich tolle Kritiken, die den Film auch echt gut getragen haben. Gerade Deutschlandfunk Kultur zum Beispiel hat uns extrem unterstützt, Süddeutsche Zeitung auch. Und auch gerade hier in Hamburg war es dann schön zu sehen, dass der Film wirklich sich lange, lange im Zeise-Kino gehalten hat und irgendwann dann einmal in der Woche, dann nur noch einmal im Monat lief. Aber er lief immer wieder und wir sind auch immer wieder hingegangen und haben viele Publikumsgespräche geführt. Und dann, war ich einfach auch international bis nach Shanghai mit dem Film unterwegs. Also wirklich ein bis zwei Jahre, wo man in sehr viele Ecken und Enden der Welt kam mit diesem Film und wo es auch ganz faszinierend war zu sehen, wie auch unterschiedliche Länder, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlicher kultureller Prägung, gesellschaftlicher Prägung auch anders auf den Film reagiert haben.
Super spannend und auch cool zu hören. Da vielleicht auch nochmal als kurze Anschlussfrage. Liegt das daran, dass irgendwie der deutsche Markt besonders übersättigt ist oder in diesen öffentlich-rechtlichen Strukturen eingefahren ist, dass deswegen schwierig war, den Film da ins Kino zu bringen, anstatt international? Oder ist das einfach ein nicht so leicht herzuleitendes Phänomen?
Also definitiv ist der deutsche Kinomarkt jetzt natürlich nicht wie der französische Kinomarkt oder so. Also in Deutschland gehen die Leute im Schnitt einmal pro Jahr ins Kino. In Frankreich sind es, glaube ich, 9-mal oder so. Und ich glaube, wir hatten eben auch einen für den deutschen Markt eher untypischen Film sozusagen. Also wie Lukas schon anfangs gesagt hat, es war eben nicht ein Film, den man jetzt so, also hätte man vielleicht machen können, aber wir wollten den jetzt nicht über ein Thema verkaufen oder sonst wie. Und es war eben auch, also wir haben literally Gespräche gehabt, bei denen wir irgendwie den Film pitchen und uns dann von deutscher Seite gesagt wird, okay, aber ist es jetzt ein Drama oder ist es eine Komödie? Und man ist halt so, naja, es ist halt eine Tragikomödie. So. Und also da sind, glaube ich, andere Länder vielleicht anderes gewohnt.
Und, ja. Und ich glaube, es lag schon auch an der Zeit nach Corona, wo einfach alle besonders vorsichtig waren. Und es ist eher ein Wunder, wie gut wir verkauft wurden international, weil es wirklich der erste auch Filmmarkt, während der Berlinale war, wo der Film dann verkauft wurde, nach den Lockdowns war, wo also wirklich eine große Skepsis war. Und gerade gegenüber einem deutschen Nachwuchsfilm, der ein No-Budget-Film war, ohne irgendwelche Stars. So, das spielt ja auch nochmal eine Rolle. Und das Tolle war dann eigentlich so zu beweisen, auch dem deutschen Markt gerade, nee, das geht, wir machen mehr. Das war jetzt kein Blockbuster, ja, aber verhältnismäßig für die Anzahl an Kinos, in denen der Film lief, haben wir wesentlich mehr Zuschauer gemacht als einige Filme in dem Jahr oder letztes oder vorletztes Jahr mit größeren Schauspielnamen. Und dann würde ich schon auch sagen, dass es eine große Vorsicht gegenüber was Neuem, gegenüber Nachwuchsfilmen in der deutschen Branche gibt. Also ich war ein Jahr darauf in der Max-Ophüls-Jury und wir haben 3 ganz tolle Filme ausgezeichnet als Gewinnerfilme, die alle interessanterweise auch entweder gar keine oder minimale staatliche Förderung dabei hatten. Also das waren wirklich die künstlerisch, aber auch erzählerisch, filmisch interessantesten Filme und die haben alle keinen oder wenn dann nur einen Mini-Verleih gekriegt in Deutschland. Also absurd, weil sie meines Erachtens wesentlich besser waren als viele der Filme, die man hier so zu sehen kriegt. Und da ist dann, sieht man schon eine das glaube ich, dass es viele eingefahrene Strukturen gibt, die man auch mal aufbrechen oder hinterfragen kann und soll und wird, wie die es ja auch machen.
Ich glaube, staatlich gefördert ist auch noch ein gutes Stichwort. Genau, wir hatten eben, abgesehen von der kleinen Nordmedia-Förderung, hatten wir eben sonst nicht schon irgendwie sozusagen so einen Stempel, wo irgendwie schon alle möglichen Förderungen oder Fernsehsender oder sonst wie auf uns aufmerksam wurden. Und dadurch ist, glaube ich, die Skepsis noch höher gewesen, so irgendwas Eigenfinanziertes.
Genau.
Und das fällt dann im Ausland, glaube ich, einfach weniger auf. Ich weiß nicht, ob es da auch einfach weniger wichtig ist sozusagen. Aber das war so, glaube ich, für die Sichtbarkeit vielleicht auch ein bisschen ein Problem, dass man eben nicht irgendwie schon 5 Förderungen hatte, bei denen man sagen konnte, guck mal, das Drehbuch wurde schon gefördert, die haben das schon für gut befunden oder so.
Ja, und du brauchst ja auch oft einen Verleih, um überhaupt Förderung zu kriegen. Das ist jetzt zum Beispiel in einem unserer nächsten Filme, haben wir halt einfach schon einen Verleih, obwohl der Film erst in einem halben Jahr frühestens gedreht wird. Das heißt, man kriegt anders gar keine Förderung teilweise ohne so einen Referenzschreiben vom Verleih und das hatten wir halt alles nicht.
Man muss fairerweise sagen, wir haben das auch alles so kurzfristig gemacht, dass auch keine Förderung, es hatte auch keine Förderung vorgelegt bekommen sozusagen. Wir haben es nicht ohne Förderung gedreht, weil es abgelehnt wurde, sondern es war einfach alles so kurzfristig und das Drehbuch war erst wenige Tage, manche behaupten Stunden vor Drehbeginn fertig, so ungefähr.
Cool, das ist natürlich dann trotzdem eine schöne Bilanz, hinter der viele Stunden Arbeit stecken. Und da fällt einem natürlich auch nochmal auf, dass es ohne das Netzwerk und diese ganzen Connections halt auch einfach nicht geht. Jetzt beim Development-Programm Alliance for Development von Locarno Pro, die ihr auch schon erwähnt habt, habt ihr für euer neues Projekt Bourgeoisie Paranoia den Market Breakout Award gewonnen und könnt nun mit einiger Förderung in die nächste Runde gehen. Das Drehbuch schreibst du, Lukas, wie bei letzter Abend wieder mit Sebastian Jakob Doppelbauer, den du jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt hattest, der auch Hauptdarsteller war. Und da wollte ich nochmal spezifisch fragen, wie und wo die Kontakte auch vielleicht aus dem HMS-Netzwerk euch besonders geholfen haben und wie sich die Zusammenarbeit jetzt, wo einige Preise und Fördermittel erarbeitet wurden, möglicherweise verändert hat oder ob sich die Producer-Regisseur-Beziehung von euch beiden verändert hat mit Bezug aufs neue Projekt.
Also Hamburg Media School, würde ich sagen, Editorin Silke Olthoff, die hatte ich für 2 Kurzfilme dabei. Die hat er natürlich nicht studiert, weil es da kein Schnittstudium gibt, aber das ist für mich wirklich eine Person, mit der ich auch immer wieder zusammenarbeiten will. Ich habe von der so viel gelernt in diesem Schneideraum und die ist so eine präzise und wirklich ganz, ganz fast unerbittliche Editorin, die einfach wie eine Chirurgin am Schneidetisch sitzt. Also es ist und mit einer ganz großen Leidenschaft dabei, aber auch einem sehr kühlen Kopf, wenn ich vielleicht als Regisseur teilweise so reinkomme und so, oh Gott, wie kriegen wir das hin? Oder oh Gott, das war so toll. Und sie holt mich dann in beiden Fällen immer auf den Boden der Tatsachen. Und ja, Sebastian habe ich auch während der Hamburg Media School kennengelernt. Und ich würde sagen, unsere Arbeitsbeziehung, wie schon erwähnt, hat sich einfach wirklich intensiviert und total toll entwickelt. Was du erwähnt hast, wir haben das Projekt eben in Locarno gepitcht, was eins von zwei Filmen sind, an denen wir gerade gemeinsam arbeiten. Und das war auch eine ganz tolle Erfahrung, da gemeinsam nochmal durch diesen ganzen Meeting-Marathon in Locarno zu gehen. Und dank der neuen Filmförderung waren wir auch letztes Jahr gemeinsam in Cannes. Also, und ich habe das Gefühl, das hat sich einfach sehr bewährt. Da sind wir mittlerweile einfach auch ein sehr gutes Team, weil so viel tatsächlich auch zum Filme möglich machen, das Netzwerken und das Verbündete suchen gehört.
Ja, ich glaube, also Locarno Pro muss man sich halt echt so vorstellen, dass man hat irgendwie über mehrere Tage hat man immer so 20 Minuten Meetings und dazwischen hat man, glaube ich, 5 Minuten Pause und dann kommt das nächste Meeting und es läuft so jemand mit einer Klingel rum und so und die Meetings sind immer so wirklich zack, 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 zack. Und diese Tage miteinander zu verbringen, war echt irgendwie nochmal, glaube ich, ein weiteres Schlüsselereignis, weil wir da wirklich so gemerkt haben, wie wir uns gegenseitig die Bälle zuspielen können, wie der eine irgendwie mehr redet, wenn er merkt, dass der andere gerade eher so eine müde Phase hat oder keine Ahnung. Also das war extrem irgendwie, also da waren wir einfach so energiegeladen danach und so euphorisiert und dann haben wir halt da auch einfach mit krassen Leuten irgendwie sprechen können, unter anderem mit Ted Hope, den wir beide irgendwie super krass finden, Produzent.
Der hat die frühen Ang Lee-Filme zum Beispiel alle produziert, der ist einfach total toll und hat so ein ganz tolles Buch geschrieben, Hope for Film, und das war ja jetzt vor 1,5 Jahren, glaube ich, in Locarno, also das war
und plötzlich steht er vor einem und nimmt einen so total ernst und redet so auf Augenhöhe mit einem und so. Das war irgendwie ja total krass. Und ja, und dann haben wir irgendwann beschlossen, ein gemeinsames Büro anzumieten. Und seitdem ist unsere Beziehung natürlich auch nochmal enger, weil es auch bedeutet, dass egal, was bei mir jetzt zum Beispiel noch für andere Filme oder so sind, ist Lukas eigentlich immer so ein bisschen so ein geheimer dramaturgischer Berater, Co-Produzent, weil wir einfach uns mittlerweile über alles immer austauschen, egal was wir irgendwie machen. Und man einfach natürlich noch viel mehr voneinander mitbekommt, wenn man zusammen im Büro ist.
Und das Schöne ist jetzt gerade, dass man endlich auch für die eigenen Herzensprojekte Filmförderung hat, mit denen man die teilweise entwickeln kann, also zum Beispiel eben für das Projekt, was du erwähnt hattest, mit dem wir in Locarno auf dem Markt den Preis für den besten Pitch gewonnen haben, das noch nicht gedreht ist, aber jetzt gerade in der Entwicklung ist, haben wir von der neuen Filmförderung Nest Drehbuchförderung erhalten und das ist einfach natürlich eine unersetzliche Unterstützung.
Was übrigens eine der wenigen Drehbuchförderungen ist, wo auch die Produktion mitgedacht wird, weil es ja auch als Produzent nicht so einfach ist, die ganze Zeit zu entwickeln und dann wird immer mal wieder ein Projekt, was natürlich nicht auch. Und bei der Nestförderung gibt es direkt auch schon ein bisschen Geld für die dramaturgische Leistung, die man als Produzent beisteuert.
Ja, super cool zu hören auf jeden Fall, dass sich da das auch immer mehr verwebt und genau positiv nach vorne geht. Linus, an dich hätte ich noch die Frage. Du hast Medienmanagement studiert und da würde ich definitiv noch wissen wollen, welche Skills aus dem MBA du jetzt gewinnbringend bei deiner Tätigkeit in der Filmbranche, spezifisch bei deiner Filmproduktionsfirma Klinkerfilm, einsetzen kannst und bei welchen Prozessen du sehr eng mit Lukas zusammenarbeitest und welche Sachen sehr spezifisch in deinen Verantwortungsbereich fallen.
Also ein bisschen habe ich es vorhin oder überwiegend habe ich es, glaube ich, vorhin schon gesagt. Ich glaube, was mir auf jeden Fall geholfen hat an der HMS, sind schon viele dabei gewesen, die irgendwie das Ziel hatten, früher oder später mal zu gründen und eine eigene Firma zu haben. Und deswegen gibt es schon viele Seminare oder viele Inhalte zum Thema, wie habe ich eine Firma irgendwie so, dass sie am Ende profitabel ist und nicht vom Finanzamt plötzlich als Hobby eingestuft wird. Und wie plane ich überhaupt einen Cashflow? Also man muss sich ja vor Augen führen, so ein Film, der kostet ja irgendwie, wenn es nicht letzter Abend ist, immer gut und gerne irgendwie 1,5 Millionen oder so. Und die so zu planen, dass die irgendwie, also bei 1,5 Millionen kann man sich ausrechnen, selbst wenn man schon nur 10% rüber geht, ist man plötzlich so in dem Miesen, dass man da erstmal privat nicht mehr so richtig wieder rauskommt. Insofern, all solche Sachen waren auf jeden Fall total hilfreich an der HMS, genauso aber auch zum Beispiel diese ganzen Rechtsseminare und so, die ich hatte, egal ob Urheberrecht oder Steuerrecht, das waren auf jeden Fall alles Dinge, die mich heute sehr eng begleiten und immer wieder, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, aber können wir nicht einfach das oder so, dann bin ich so, ja, bedingt, weil es gibt da schon rechtliche Grundlagen, die wir leider beachten müssen. Ja, und wo Lukas und ich zusammenarbeiten, also ehrlich gesagt, Lukas ist schon ja jemand, der sehr viel sich auch produzentisch involviert und involvieren möchte und der auch eigentlich gerne bis ins kleinste Detail auch die Kalkulation zum Beispiel nachvollziehen möchte und all solche Dinge. Und ich glaube, so wie Lukas auch vorhin gesagt hat, dass dieses alte Bild irgendwie Regie gegen Produktion halt einfach kompletter Quatsch ist, auch wenn es einem wirklich bis heute immer wieder begegnet. Und ich glaube, das ist das, was uns sozusagen so stark macht oder was uns auch in der Zusammenarbeit so sehr gefällt, dass wir beide irgendwie Interesse für gegenseitig sozusagen an dem haben, was wir machen. Ich freue mich total, wenn ich irgendwie, was weiß ich, jetzt bei einem Casting dabei bin oder so und sei es auch nur, dass ich da irgendwie der Kameramann bin und Lukas dabei zugucke. Und genauso finde ich das aber total toll, wenn das so eingefordert wird, irgendwie zum Beispiel eben eine Kalkulation nachzuvollziehen, weil man dann sicherstellen kann, dass man nicht so in alte Muster verfällt und irgendwie ja halt an der Stelle so viel ausgibt, weil das macht man halt so oder das hat man so gelernt, sondern sich wirklich überlegt, ist eigentlich das, was man ausgibt und das, was man an Geld zur Verfügung hat, so angelegt, dass es am Ende dem Film zugutekommt, weil das ist ja das, worum es geht. Der Film soll davon profitieren sozusagen und das, wenn wir am Ende genau das, was vor der Kamera passiert und wenn wir am Ende irgendwie ein Auto von Infilm und glauben, dafür 10.000 Euro ausgeben zu müssen und am Ende aber merken, dass das genauso gut im Auto meiner Mutter gewesen wäre und man den Unterschied gar nicht merkt, weil man es nie von außen zeigt, dann ist es halt blöd, wenn man dann 10.000 Euro investiert hat und in Wahrheit hätte man die vielleicht in einen halben weiteren Drehtag stecken können oder in was auch immer, irgendwas, was man eben vor der Kamera sieht. Und deswegen ist dieser Austausch, finde ich, total einzigartig und wichtig. Und da freue ich mich, dass man bei Lukas nicht da irgendwie immer wieder anklopfen muss, hey, können wir mal bitte nochmal darüber reden, wo wir das ausgeben oder so, sondern dass es andersrum eingefordert wird und dass wir da ganz intensiv drüber reden können.
Ansonsten ihr arbeitet laut The Spot Interview lieber mit Schauspielern aus dem Theaterbereich als mit solchen, die man schon aus etablierten deutschen Fernsehprogrammen kennt. Lukas, du mit auch deinem schauspielerischen Background, was reizt dich an Kollaboration mit diesen Schauspielerinnen und Schauspielern? Und bist du auch generell ein Fan von klassisch ausgebildeten Theaterschauspielern, die in den Film gegangen sind, wie zum Beispiel so ein Ralph Fiennes oder eine Judi Dench?
Ja, absolut. Ich liebe Ralph Fiennes und Judi Dench. Judi Dench hat übrigens ein ganz tolles Buch geschrieben über Shakespeare, das ist rausgekommen letztes Jahr. Das ist total faszinierend, weil sie unglaublich viele Shakespeare-Rollen gespielt hat. Mich reizt bei der Arbeit mit diesen tollen Leuten, dem ganzen Ensemble von letzter Abend und jetzt zum Glück wächst dieses Ensemble gerade auch für die nächsten Filme. Einfach, oder nicht zum Glück, sondern schönerweise, weil die sind schon alle toll, aber es kommen tollerweise auch noch neue tolle Leute dazu. Mich reizt da einfach, dass die so eine extrem virtuose Beherrschung ihres Handwerks haben, zum einen. Also wirklich einfach ihren Körper, ihre Stimme, alles so als Instrument wirklich geschult haben und gleichzeitig total toll feinjustieren können für die Kamera, wie sie Emotionen einsetzen. Und im Idealfall, und das ist dann halt mein Job auch als Regisseur, dass sie in die Lage kommen, wirklich dann loslassen zu können vor der Kamera und all das praktisch, all das mitbringen, dieses ganze Fundament, und dann entstehen die total faszinierenden Momente der Spontanität, die unerwarteten Momente. Also das ist für mich das Schönste, wenn ich am Set bin und auf den Monitor schaue und es überrascht mich was. Und es passiert in dem Moment was vor der Kamera live. Das ist halt dieses total tolle am Film und am Filmschauspiel. Und Ich weiß noch, wie ich bei letzter Abend einfach teilweise in einen anderen Raum gehen musste, weil ich so lachen musste und so Ärger gekriegt habe von der Tonfrau, weil man mein Lachen immer gehört hat, weil es so Spaß gemacht hat, denen zuzuschauen. Und wir hatten jetzt genau hier in den Räumen vor ein paar Monaten auch für eins unserer nächsten Projekte auch so eine Art Proben-Workshop-Wochenende mit dem Ensemble-Cast wieder, wo ganz viele von letzter Abend wieder dabei waren. Und das war einfach auch wieder so beglückend zu sehen, weil die sich so reinschmeißen und auch diesen Ensemble-Gedanken wirklich haben, dass sie nicht, das geht nicht um Ego. Also ich habe auch bei einer Serie zum Beispiel Second Unit Regie gemacht, wo ich weiß nicht, was der Grund war, aber es ging viel um Ego bei der Serie und Star und wer kriegt die bessere Nahaufnahme und wer ist besser belichtet. Und das ist denen allen, zumindest mit denen ich drehe, total egal. Das sind wirklich im besten Sinne Charakterschauspieler. Also genau deswegen, glaube ich, ist so Ralph Fiennes, Judi Dench einfach sind total tolle Erwähnungen, weil auch wenn man Interviews mit denen sieht, so eine Bescheidenheit auch da sind. Ich habe auch Jude Law in London auf der Bühne gesehen, war total begeistert. Oder auch eben, was man hört, also einer meiner großen Idole ist auch der Regisseur Mike Nichols, der hat einen meiner Lieblingsfilme Die Reifeprüfung gemacht und der hat ganz viel mit Meryl Streep gedreht. Und er sagt halt immer, dass Meryl Streep ans Set kommt, egal wie viele Oscar-Nominierungen sie schon hatte. Und es immer dieses Gefühl war so, oh boy, I get to do this again. Also er meinte, she's like that girl in a high school play who's so excited to be there. Und das wünsche ich mir in der Zusammenarbeit, will ich es gar nicht nennen, in dieser kreativen Kollaboration mit meinen Schauspielenden. Und das wünsche ich mir auch, mir das beizubehalten, diese Begeisterungsfähigkeit, dass ich in 10, 20, 30, 40 Jahren hoffentlich, wenn ich weiter Filme mache, also was ich unbedingt will, aber ich hoffe eben finanziert wird, knock on wood. Sei es nur mit 3.000 Euro, dann muss ich irgendwie anders die Miete zahlen. Aber was ich mir hoffe, beizubehalten, diese Begeisterungsfähigkeit. Und das fehlt mir auch manchmal, ich sag mal an manchen Stellen in der deutschen Branche. Es gibt dann ganz tolle Leute. Es war auch ein jetzt um einen kleinen Exkurs zu machen, ein so schöner ganz toller Nebeneffekt von letzter Abend, dass man mit so tollen Leuten in Kontakt kam wie Christian Schwocho, der mir geschrieben hat, nachdem er letzter Abend geschaut hatte und wie toll er den Film fand. Und ich unterrichte ja auch an der Hamburg Media School tollerweise immer wieder so ein Gastseminar und das ist so schön auch mit den Studierenden dort gemeinsam sich gegenseitig auch zu ermutigen und da sind auch ganz tolle neue Talente und da habe ich zum Beispiel Christian Schwocho auch mitgebracht oder Jan-Ole Gerster, das sind einfach zwei meiner Vorbilder oder jetzt gerade Aische Pollard, die Regisseurin, die den ganz tollen Film Im toten Winkel gemacht hat und Sarah Fasilat, also dass man so Gleichgesinnte auch immer mehr kennenlernt oder auch Vorbilder und ich glaube, das ist total wichtig in der deutschen Filmbranche, dass man sich auch ermutigt und bestärkt und ich glaube, da können wir, deswegen fand ich es interessant, dass du diesen Namen genannt hast aus dem angloamerikanischen Raum, da können wir, glaube ich, auch ein bisschen aus diesem Raum auch noch lernen von diesen Leuten.
Ja, auch ich bin übrigens der HMS weiterhin sehr direkt verbunden. Ich bin nämlich mit Klinkerfilm Teilnehmer von Get On Set. Das ist so ein Trainee-Programm, was die Hamburg Media School zusammen mit der Moin Filmförderung macht. Und da habe ich jetzt gerade eine Trainee und werde auch im nächsten Jahr wieder eine Trainee haben. Und das ist zum Beispiel auch was, also das steht natürlich allen Filmproduktionsfirmen zur Verfügung sozusagen. Dafür muss man nicht HMS-Absolvent sein. Aber das ist zum Beispiel auch was ich irgendwie cool finde, dass die HMS sich da auch von Filmseite immer wieder für solche Dinge irgendwie einsetzt und da involviert ist. Und es ist auch bis heute so, dass wenn man über den Filmflur geht, oder auch wenn ich jetzt andere Projekte mit HMS-AbsolventInnen mache, dann heißt es ganz häufig ja übrigens, die HMS, die würde uns jetzt auch irgendwie nochmal Technik für einen Teaser zur Verfügung stellen oder solche Dinge. Also man bleibt da der HMS weiter verbunden sozusagen oder hat auch weiterhin von der HMS Möglichkeiten, da noch anzuknüpfen.
Ich finde es schön zu hören, dass du auch erwähnst, dass du noch die Verbindung pflegst zur HMS und da auch noch mit den Studis in Kontakt kommst. Das ist natürlich super cool und da würde mich auch interessieren nochmal, wem oder wem nicht du gerade diesen Filmstudiengang empfehlen würdest oder ob du generell eine Empfehlung dafür aussprechen würdest. Ich hatte ja schon gehört, dass du gesagt hast, dass das für dich auch auf jeden Fall der gute Weg war, da den Einstieg zu finden, aber das wäre nochmal interessant zu hören, wer da reingehört vielleicht oder was man vielleicht dafür mitbringen sollte.
Also es hat sich sicher auch ein bisschen was geändert, seit in den paar Jahren, wo ich jetzt weg bin als Student dort, weil einfach auch teilweise andere Dozierende und eine andere Leitung da ist. Ich glaube, was wichtig zu wissen ist und was mir gar nicht klar war damals, weil ich einfach dorthin gegangen bin, an die staatliche Filmhochschule, wo ich halt genommen wurde, ist, dass man als Regie erstmal nicht seine eigenen Sachen verfilmt, sondern Filme von Drehbuchschreibenden, also Drehbücher kriegt. Und dass es auch wirklich innerhalb von 2 Jahren ist. Das hat auf jeden Fall, diese 2 Jahre haben wirklich den Vorteil, du weißt schon bei Studienbeginn, wann dein Abschlussfilm ist. Es macht aber auch einen großen Druck. Du kannst dich jetzt nicht so lange erstmal künstlerisch ausprobieren. Und das, glaube ich, danach habe ich mich schon manchmal gesehen so. Und es war sicher auch Teil des Prozesses bei Letzter Abend, wirklich meine eigene filmische Stimme zu finden, so. Und was da auch wirklich geholfen hat bei Letzter Abend, ist jetzt für Linus und mich wie so ein Proof of Concept zu haben und zu sagen, die tragikomische Tonalität, dieses Genre, diese Art von Film meine ich, wenn ich jetzt auch meine neuen Projekte pitche und vorstelle. Aber was ich da wirklich gelernt habe, war Handwerk, die Leitung von einem großen Team, so, diese ganzen Produktionsprozesse von Vorproduktion bis eben im Tonstudio die Abnahme zu machen. Also da hat man halt, weil die Hamburg Media School auch wirklich da ein tolle Postproduktionshäuser, tolle Vernetzung hat, eine wirklich schöne Möglichkeit. Und ja, ich glaube, was auch spannend ist, dass man viele unterschiedliche Gastdozierende hat, die so, also ich weiß noch, eins meiner schönsten, wichtigsten Seminare war Nicolas Wackerbart, der hat den Film Casting gemacht, einer meiner deutschen Lieblingsfilme, und der habe ich einfach extrem viel über Schauspielinszenierung nochmal gelernt und auch, ja, erinnere ich mich noch an ganz viele Sachen heute. Und ich würde sagen, ich würde es Leuten empfehlen, die sich schon ausprobiert haben filmisch und die wirklich auch ein Netzwerk und einen Sprung in die Branche auch kriegen wollen.
Also für Leute, die schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben und für die das schon auch sicher ist, Film ist mein Ding und da will ich hin. Mhm. Da ist natürlich der Medienmanagement-Studiengang etwas breiter angesetzt und gerade deswegen würde es mich da interessieren, ob du das auch teilst, die Erfahrung. Also man muss da ja auch schon Sachen mitgebracht haben, auf jeden Fall ein bisschen Arbeitserfahrung, aber da würde mich auch von dir interessieren, Linus, wen du da siehst, also wer und wer nicht dem das zu empfehlen ist und was man da auch sonst so mitbringen sollte.
Ja, genau wie du gerade schon gesagt hast, ist der Studiengang ein bisschen breiter aufgestellt und insofern bietet er, finde ich, schon noch den Freiraum, irgendwie auch so ein bisschen Dinge auszuprobieren und zu schauen, was ist eigentlich so meine Richtung. Also ich bin da eben auch hingegangen, so mit dem Gedanken, okay, eigentlich wahrscheinlich Film, aber was gibt's denn überhaupt noch sozusagen? Und dann war es für mich vielleicht auch ein bisschen ein Proof of Concept, dass es dann eben trotz all der anderen Dinge, die mir vorgestellt wurden, dann trotzdem wieder Film sein musste für mich. Aber insofern, wenn man jetzt schon so einen ganz genauen Plan hat, dann, wobei ich auch nicht weiß, da gibt's mittlerweile, glaube ich, auch Wahlpflichtmodule oder so, die wir damals noch nicht hatten. Wenn man so einen ganz genauen Plan hat, dann vielleicht lieber einfach direkt genau das machen. Bei mir war es so, dass auf jeden Fall wirklich in Sachen Gründung ziemlich viel drüber gesprochen wurde. Also wer irgendwie sich vorstellen kann, später ein Unternehmen zu gründen, egal ob im Marketing, im Kreativbereich oder sonst wie, dann gibt's da, glaube ich, echt gute Skills. Und ich fand die Profs oder die Dozierenden insgesamt einfach wirklich sehr überwiegend sehr gut. Es wird ja auch immer viel evaluiert. Man kriegt irgendwie jedes Mal nach dem Seminar so einen Feedbackbogen und all solche Dinge. Das war sehr spannend. Und ja, ich glaube, wem würde ich es nicht empfehlen? Ja, genau. Also wenn man irgendwie schon so einen ganz klaren Plan hat. Und man muss halt wirklich sagen, also ich glaube, ich würde es auch Leuten, die eben einfach eigentlich schon wissen, dass sie zum Film gehen wollen, würde ich es eigentlich nicht empfehlen. Weil wenn man das schon so klar für sich ausgemacht hat, dann sollte man, glaube ich, wirklich eher versuchen, Filmproduktion, also wenn man jetzt auf Produzentenseite sein möchte, dann sollte man eher versuchen, wirklich direkt Filmproduktion zu machen. Vor allem deswegen gar nicht so sehr, weil ich glaube, dass man sich die Sachen nicht anschaffen kann. Das kann man total. Aber vor allem deswegen, weil das HMS-Netzwerk im Medienmanagement-Jahrgang kein Filmnetzwerk ist, sondern eben eher ein in andere Managementbereiche und in Marketing und solche Dinge. Und wenn man da sich in der Spezialisierung schon so sicher ist, dann sollte man, glaube ich, eher in die Spezialisierung gehen. Es sei denn, man will wirklich Indie-Filme machen und gründen, dann könnte es doch wieder interessant sein.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzung von dir und auch von euch beiden und vielen Dank für das Gespräch.